wird immer wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das kennen sicher die meisten von euch, den Ausspruch. Und wir wollen heute wieder ein Stück weitergehen im Jakobusbrief, vor allem ein paar Verse auch im Kapitel 5. Das ist ja das letzte Kapitel im Jakobusbrief. Und wenn ich mir das jetzt so vor Augen rufe, was bis jetzt der Jakobus, der Bruder, der Halbbruder vom Herrn Jesus uns so mitgeteilt hat, dann ist das schon sehr erstaunlich und manchmal ist es sehr hart, was darüber kommt. Wir haben ja den Jakobusbrief haben wir auch im Hauskreis bei uns durchgenommen und da haben wir festgestellt, dass da schon heftige Ansagen kommen. Und da sieht man, so wie es da heißt, nichts Neues unter der Sonne. Es hat sich wirklich in den fast 2000 Jahren nicht viel geändert. Es ist immer noch das Gleiche. Damals, in den ersten Jahren der Christenheit, hat Jakobus doch so viel anprangern müssen schon, weil so vieles durcheinander gegangen ist. Es hat nicht übereingestimmt, das Zeugnis mit dem Leben, mit den Taten von den Gemeinden, die in der Zerstreuung gewesen sind. Aber wir sehen, dass es auch was anderes gibt noch, was der Jakobus uns gemacht hat. Wir leben wirklich auch heute in großen Herausforderungen und Jakobus will eben uns das aufzeigen, wie wir das schaffen, am Weg zu bleiben, wie wir das Ziel erreichen und wie wir doch noch ein Zeugnis sein können in dieser Welt, wo eigentlich Dunkelheit und Finsternis auch herrschen. Und das haben wir da gesehen. Und es ist ja so, dass er uns auch immer wieder Mut macht, Jakobus, schon im ersten Kapitel, Vers 12. Und da bitte, das ist jetzt kein langer Vers aus Jakobus 1, Vers 12. Da sagt Jakobus, glücklich ist, wer die Prüfungen des Glaubens geduldig erträgt. Wenn er sich bewährt hat, wird er das ewige Leben empfangen, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Und ich glaube, das ist ja unser aller Ziel, die ewige Herrlichkeit, bei Gott zu sein, ewiges Leben, das neue Jerusalem und die nicht endende Gemeinschaft bei Gott, unserem Herrn. Das ist all das, was wir eigentlich anstreben. Ich glaube, da sind wir uns alle einer Meinung. Das wollen wir erreichen. Und beim Jakobus ist es so, dass er nicht schön redet. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, er prangert das auch an, zählt das auf, was bei uns so nicht richtig laufen kann. Unsere Zunge, Zorn, Eifersucht, Neid und all diese Dinge. Aber er zeigt uns auch, dass es eine Änderung gibt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit der Hilfe Gottes. Und ich weiß nicht, ob ihr auch Dokumentationen anschaut im Fernsehen. Ich liebe an und für sich solche Sendungen, die dann unter dem Titel Universum gezeigt werden, wo so viele Tier- und Naturdokumentationen gebracht werden. Und aber dann finde ich das manchmal sehr deprimierend und erschreckend, weil neben der Kopulation oder der Fortpflanzung, die dort gezeigt wird unter den Tieren, dann hauptsächlich geht es weiter nur um das Fressen oder gefressen werden. Das ist einfach so, man sieht dann solche Szenen, wo die Löwen irgendeine Antilope verfolgen und dann stellen und dann zerreißen. Und das ist einfach irgendwie grausig. In der Hauptsache sieht man das immer wieder, fressen oder gefressen werden. Und das ist natürlich was Wichtiges. Das gehört einfach zur Nahrungskette dazu. Die Nahrungskette ist ganz wichtig. Wir wissen das ja, das fängt schon an bei den Mikroorganismen, die schon Nahrung sind für irgendwelche Insekten. Und es geht dann weiter und weiter und höher und endet dann bei den Raubtieren. Und diese Nahrungskette soll möglicherweise oder soll eigentlich nicht unterbrochen werden, weil das fatal enden kann. Wenn da irgendein Glied fällt, dann ja, stimmt das Ganze nicht. aber manches ist da sehr traurig dabei. Und da habe ich vor kurzem was gesehen. Wer kennt von euch die Wasserschweine? Sagt euch das nichts, Wasserschweine? Doch, ja, der Christian, also der David auch, ja. Wasserschweine, die gehören zur Gruppe der Meerschweinchen. Die leben hauptsächlich an Wasserläufen, also am Ufer, so ähnlich wie die Biber. Und die sind eigentlich ganz nette, gesellige Tierchen. Und die werden eigentlich relativ groß. Die werden 1,20 Meter bis 1,30 Meter. Und wenn sie voll ausgewachsen sind, haben sie ein Gewicht von 65 Kilo. Und vor allem gestern habe ich mir dann wieder was angeschaut aufgrund dessen, die sind so gesellig, wenn die ruhen, dann liegen so vier, fünf nebeneinander und kuscheln richtig und liegen so da. Also ganz nette Tiere. Und was vor allem bei diesen Tieren noch ist, das sind die größten Nagetiere auf der Welt. Kann man sich ja vorstellen, 1,20 Meter, 1,30 Meter. Und sie ernähren sich nur vegetarisch. Sie fressen Wasserpflanzen, Kräuter, Baumrinden und solche Dinge. Also nur vegetarisch. Aber was nützt ihnen das Ganze? Obwohl sie keine anderen Tiere jagen, verfolgen und auch fressen, dann werden sie trotzdem zu Opfern von Großkatzen oder auch Krokodilen und werden dann auch wieder gefressen. Sie fressen und werden gefressen, obwohl sie aber keine anderen Tiere bedrohen und fressen. Oder dann habe ich bei dem Gedanken, ist mir auch die Ameisen eingefallen. Und ich glaube, jeder von euch hat sowas schon mal gesehen, wie so ein Ameisenstaat funktioniert, wie ausgeklügelt das da alles ist vom Klima her in so einem Ameisenhaufen und wie die fleißig sind und wie das alles gut funktioniert. Aber selbst die Ameisen, die haben auch wieder Feinde. Also mir würde nie einfallen, dass ich einen Ameisenhaufen mutlos zerstöre, gerade aus Gaude. Natürlich, wenn ich es im Wohnmobil drin habe, dann ist das was anderes. Da haben wir mal ganz viele Ameisen drin gehabt, ganz kleine, bis wir die wieder rausbekommen haben, das war schon schlimm. Aber ich würde nie einen Ameisenhaufen zerstören. Und die Ameisen haben auch wieder die Feinde. Einer der größten Feinde ist der Ameisenbär. Das habt ihr sicher auch schon gehört und gesehen. Und der Ameisenbär, der zerstört die ganze Ameisenkolonie und frisst dann die Ameisen. Und wenn wir jetzt da darüber nachdenken, wie viel er frisst, dann sind es eigentlich nur 200 Gramm am Tag, aber tagtäglich. 200 Gramm sind 20 Dekagramm, wie man bei uns so in Tirol sagt. Und das sind vielleicht zwei Leberkässemmeln. Der Leberkäse in die Leberkässemmeln drin, das ist jetzt nicht so viel, 200 Gramm. Aber wenn man das umsetzt auf die Ameisen, dann sind das 30.000 bis 50.000 Ameisen. Und das ist auch ganz ein schöner Schaden. Und da gehen wir weiter in der Nahrungskette. Wer kommt dann? Dann kommen wieder Raubtiere, die den Ameisenbär wieder jagen, erlegen und fressen. Und es ist nicht verwunderlich, dass das so ist. Es ist eigentlich was Schreckliches. Also ich mag das nicht. Mir gefällt das nicht, das Fressen und Gefressen werden. Ich mag das gar nicht gerne anschauen. Und aber es ist einfach so, dass das, wissen wir alle, die furchtbaren Folgen sind des Sündenfalls, die Folgen sind von der Abkehr des Menschen, von der Rebellion des Menschen gegenüber Gott. Und seitdem gibt es die grausigen Zustände. Das nutzt nichts. Und auch bei uns ist es ja so, in unserer Welt, in der Geschäftswelt, im Handel, bei der Industrie, geht es ja auch größtenteils um Fressen und Gefressen werden. Da gibt's im Handel gibt's so Handelsriesen, die kassieren die kleinen Einzelhandelsgeschäfte ein, die machen kein Geschäft immer mehr. Dann gibt's die Discounter, Aldi, Lidl und so weiter. Am Dorf gibt's in Ebs hat's einmal, glaube ich, Wastel 4 oder 5 Lebensmittelgeschäfte gegeben. Jetzt ist ja Apps, ist ja 3-4 Mal so groß geworden in diesen Jahren, aber da gibt's kein kleines Einzelhandelsgeschäft mehr. Der Bäcker wird auch bald aufhören, der hat keinen Nachfolger, weil da ist keiner von seinen Kindern so dumm und tut sich das an. Es ist kaum was zu verdienen und so sterben die Betriebe, die kleinen. Und das setzt sich fort, dann gibt es wieder feindliche Übernahmen und so wirklich, ich sage es jetzt nochmal, fressen und gefressen werden leider. Und ja, das ist einfach die Folge von dem Ganzen. Der Jakobus zeigt uns solche Dinge auf, aber er zeigt uns vor allem auch, dass es einen Ausweg gibt aus dem ganzen Kreislauf. Wir können ausbrechen. Wir müssen nicht das Gleiche machen. Wir können anders sein mit der Hilfe Gottes, weil wir seinen Heiligen Geist in uns haben. Und funktioniert es mit der Folie? Ah, ja, genau, funktioniert. Gehen wir zur Folie 2. Und der Jakobus sagt uns auch, wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte bei uns in der Gemeinde, nicht bei uns in der Gemeinde, das waren Predigten, die ich so auf Kassette gehört habe und auch im Radio. Und da waren zwei Prediger. Das habe ich immer noch so vor mir. Bei denen war es so, dass die nur immer angeklagt haben und getadelt haben. Sie haben alles richtig gemacht und wir, die Zuhörer, die Gemeinde, hat alles falsch gemacht. Ich glaube, das ist nicht gut. Das kommt nicht gut, wenn man nur immer getadelt wird. Der Jakobus macht das ganz anders. Er spricht uns Mut zu. Zufälligerweise habe ich gestern, wie ich beim Wohnmobil herumtan habe, an der Straße, habe ich auch mitbekommen, da ist eine, ihr wisst ja nicht, wer das war, ich will die Leute nicht ausrichten, aber das passt jetzt ganz gut, da ist eine Frau gekommen, mittleren Alters, sie war schon Oma, weil sie ist mit ihrem Enkelkind unterwegs gewesen, und dann ist sie bei mir stehen geblieben und beim Nachbarn, und das Enkelkind ist, glaube ich, so 4, 5 Jahre alt, und die hat von dem Enkelkind erzählt, was der nicht richtig macht und dass er nicht folgt und dass er das macht und das macht und das macht. Das ist ganz was Ungutes. Überhaupt, wenn das Enkelkind dabei ist, dann über den so herziehen, das tut man einfach nicht. Und das ist auch wieder für uns wichtig, für diejenigen, die noch kleine Kinder haben, da können wir uns auch ein Beispiel nehmen, dass man das einfach nicht macht, dass das nicht gut ist. Der Jakobus macht Mut. Und ich möchte uns jetzt auch Mut machen. Das hat jetzt zwar nicht direkt mit dem Jakobusbrief zu tun, aber das ist was eben Parallelen aufweist dazu. Ich möchte euch jetzt Folgendes vorlesen aus Jesaja 11, die Verse 4 bis 9. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft dem Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Und jetzt kommt das Wunderbare, dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Nicht mehr fressen und gefressen werden. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch, der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Wie wunderbar ist es doch, oder? Das wartet auf uns. Diese Zeit wird kommen und Jesus wird auch kommen. In Offenbarung 21, Verse 1 bis 5, da kriegen wir auch so einen Einblick auf das Wunderbare, was kommen wird. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreibe es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Deshalb ermutigt uns Jakobus und sagt uns auch da, ihr könnt, das haben wir vorher schon gesehen, dass wir wirklich Geduld haben sollen, dass wir uns vorbereiten auf die Wiederkehr des Herrn. Die wird kommen. Und seid zuversichtlich, denn das Kommen des Herrn steht kurz bevor. Es ist nicht so leicht, das gebe ich zu. Das verlangt einiges von uns ab, warten darauf, auf das, was eigentlich ja bis jetzt noch nicht passiert ist. Da braucht man wirklich einen festen Glauben, dass wirklich das Wiederkommen unseres Herrn Jesus und dass dann, wenn der Herr Jesus kommt, wirklich all das gerade gerückt wird, was auf dieser Welt bis jetzt schiefgelaufen ist. Und das verspricht uns ja der Herr, dass er das gerade rücken wird. Und Jesus selbst sagt es, beteuert es, dass er kommen wird. Und es gibt viele Stellen, die das belegen. Nicht nur die Propheten im Alten Testament sprechen davon, sondern Jesus selbst in den Seligpreisungen auch zum Beispiel. Und deswegen ist es einfach so wichtig für uns, dass wir auch in dieser Erwartung sind und dass wir so leben, dass Jesus jederzeit kommen kann. Das ist ja auch ganz wichtig. Und wir sollen einfach im Licht Christi sein und in dieser Hoffnung seines Wiederkommens, das sollte in uns eigentlich zu einer Gewissheit werden, zu einem festen Anker in unseren Herzen, wo wir uns wirklich verlassen, wo wir wissen, er wird kommen, er hat bis jetzt alles das erfüllt, was er zugesagt hat und dann wird das auch stimmen. Und ich weiß, das ist nicht leicht, ich bin ja 1977 gläubig geworden im Oktober und in die Jahre drauf, einige Monate später ist mein Arbeitskollege auch zum Glauben gekommen. Wir waren damals beim Zoll, da wo ihr alle durchfahrt von Nussdorf. Das war meine Dienststelle dort. Und am Abend, wenn wenig los gewesen ist in der Nacht, dann habe ich oft mit meinem Freund, mit dem Raimund darüber gesprochen. Haben wir gesagt, na, wie das herrlich wird. Wir kannten ja diese Stellen in der Offenbarung und so weiter. Und haben wir gesagt, wie das toll wird. Ich glaube, sicher hat der Raimund gesagt, dass wir das noch erleben zu unseren Lebzeiten. Bis jetzt haben wir es nicht erlebt. Aber das wäre jetzt fatal zu sagen, wenn wir es jetzt so und so lange nicht erlebt haben, dass wir das in Abrede stehen und Zweifeln anfangen. Kommt er überhaupt? Ist das nicht gerade eine Einbildung? Wird man da nur vertröstet? Das wäre fatal. Wir wollen daran festhalten. Und ich will daran festhalten und werde wirklich versuchen, einfach auch so zu leben, dass Jesus heute oder morgen kommen kann. Und das will uns eigentlich der Jakobus also vermitteln mit seinem Brief, dass wir da wirklich in der richtigen Einstellung geht's. Ah, jetzt ist es gegangen, ja? Oder hast du umgeschalten, Leni? Ja, okay. Wichtig ist, dass wir jetzt sehen, was da steht. Eben aus dem Jakobus, Kapitel 5, die Verse 9 bis 11. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten. Denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für die Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. das kann ich nur bestätigen. Er ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Wir haben jetzt da eine schwere Zeit hinter uns. Jetzt wird euch schon langsam besser. Er hat uns durchgetragen und so wird es auch immer sein. Unser Herr, wenn wir die Treue zu ihm halten und auf ihn vertrauen, dann bringt er uns durch, auch durch tiefe Täler und auch über die Höhen. Deshalb ärgert euch nicht. Deshalb sollen wir vor allem auch, soll bei uns passen, dass wir uns nicht untereinander zerstreiten oder zerstritten sind, auch in der Gemeinde. Wir sollen auch untereinander Frieden suchen und diesen Frieden halten. Das wäre doch schlimm, wenn Jesus kommt und wir sind in Zank und Streit unversöhnlich untereinander. Oder wenn unsere Herzen so verbittert sind, dass wir einfach nicht vergeben können. Wie passt denn das? Das passt einfach nicht. Ich weiß, das ist manchmal schwierig, wenn ein schlimmes Unrecht angetan wurde, da so einfach vergeben. Geht nicht, aber der Herr kann schenken. Ich habe das selber erlebt und ich glaube, dass das auch bei euch funktioniert. Jakobus möchte uns einfach damit auch sagen, dass es wichtig ist, dass wir unser Haus in Ordnung bringen. Unser Haus, unser Leben in Ordnung bringen. Dass wir alle diese Angelegenheiten ordnen, das alles, wo möglich ist, versuchen uns zu versöhnen. Versuchen uns wirklich zu verändern lassen durch den Heiligen Geist mit unseren Angewohnheiten, die sich so eingeschlichen haben und noch immer da sind. Das ist möglich. Ich sage es euch ehrlich, mit dem Jakobusbrief, da sind zwei Dinge, auf die bin ich draufgekommen bei mir, die was nicht richtig waren. Ich habe es, glaube ich, eh schon mal gesagt, weil ich immer auf die Leute, die mehr Geld haben, die Reichen und die dann nachher so protzen, die habe ich nicht mögen, mit denen habe ich es nicht gekannt. Da habe ich aufpassen müssen, dass ich manchen nicht direkt fast hasse. Und das hat mir der Herr aufgezeigt zum Beispiel. Und ich habe jetzt Frieden damit. Das macht mir jetzt nichts mehr aus. Ich freue mich sogar teilweise mit den Leuten. Teilweise. Also, es ist wirklich so, dass der Herr, wenn wir sein Wort lesen, wenn wir auf sein Wort hören, es in unsere Herzen einfließen lassen und ihn bitten, dass er uns verändert. Er kann uns verändern. Und das ist einfach das Ganze. Wir haben eben diese Vorbilder, wir haben es ja schon gelesen, von den Propheten. Ich weiß jetzt nicht, welcher war denn der Prophet, der so viel erleiden hat müssen. War das der Jeremia? Oder der Jeremia, der immer gepredigt hat und gewarnt hat und immer wieder hat erleben müssen, dass sie nicht gehört haben auf ihn. Und er hat trotzdem durchgehalten, er ist dranbleiben. Und das müssen wir auch tun. Dranbleiben. Trotz aller Widrigkeiten in der Welt soll man das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und mit Gottes Hilfe sollen wir weiterhin Boten sein für ihn. Das Evangelium verkündigen. Die Leute gehen ja sonst verloren. Wenn wir nur unser Leben leben und sagen, ja super, ich bin errettet, passt alles, ich bin im Buch des Lebens. Und wenn ich sonst nicht mehr viel tue, dann gehen die Leute verloren. Wir sollen einfach dranbleiben und er gibt uns die Kraft und er gibt uns auch die Geduld. Das können wir auch von Gott kriegen. Ich habe nicht so, bin nicht so besonders gesegnet mit Geduld. Warten mag ich auch nicht so gern. Aber es funktioniert mit der Kraft von unserem Herrn. Und er ist ja derjenige, der alles für uns vorbereitet hat. Wir haben erst vor wenigen Wochen Ostern gefeiert. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er ist für unsere Sünden und Schuld gestorben. Er ist in den Tod, ins Verderben gegangen für uns. Und das Wunderbare, er ist auferstanden und er lebt und er sitzt beim Vater im Himmel zur Rechten und er vertritt uns dort. Es ist einfach wunderbar. Wir haben so tolle Aussichten. Und jetzt zum Schluss, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geschaut, wie lange ich schon rede. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich möchte euch zum Schluss, nicht nur euch, sondern mir, noch einmal diese zwei Stellen mitgeben für die Woche. Bitte weiterschalten. Jesaja 11, 4 bis 9, das lese ich jetzt nochmal vor für euch. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft dem Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde. Und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Und noch Offenbarung 21, 1 bis 5 bitte. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne, geschmückte Braut, die sich wie ein Bräutigam geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keine Schmerzen mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Lieber Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für dieses Wort, für diese Verheißungen, die du uns gegeben hast. Und wir danken dir, dass du auch der bist, der es in uns wirkt, dass wir diese Verheißungen annehmen können, dass wir diesen Verheißungen auch Glauben schenken können, dass sie in uns fest verankert sind, dass wir darauf warten, bis du wiederkommst, ganz egal, ob wir es hier noch zu Lebzeiten erleben oder wenn wir dann von den Gräbern entrückt werden, zu dir hinauf in die Höhe. Wir danken dir von ganzem Herzen her, dass du so gut zu uns bist, dass du barmherzig bist, gnädig, geduldig und voller Liebe. Und wir danken dir, dass noch immer Gnadenzeit ist, dass du noch immer willst, dass Menschen gerettet werden. Vater, so bitte ich dich, dass du jetzt ganz besonders diejenigen anrührst unter uns, die mühselig oder beladen sind. Auch diejenigen, die heute nicht da sind. Rühr du sie an, gib ihnen Kraft, gib ihnen Mut, gib ihnen Hoffnung, gib ihnen Freude. Ja, wir danken dir. Amen.